RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 1. Juni 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Setiorini, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun hören Sie die Schlagzeilen. Präsident leitete die Zeremonie des Pancasila Gründungstages. Präsident fokussiert sich auf Konnektivitätssektor für die Wirtschaftswachstum in der Provinz Bengkulu. Das indonesische Außenministerium kann den Tod eines Indonesiers in Marawi noch nicht bestätigen. Handelskooperation zwischen Indonesien und Luxemburg. Partnerschaft zur Stimmung zwischen Indonesien und Australien wird in diesem Jahr fertiggestellt. Korean Air ist bereit, nach Lombok zu fliegen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo leitete heute, den 1. Juni, die Zeremonie angesichts der Feier des Gründungstages der Ideologie Pancasila vor dem Pancasila-Gebäude im indonesischen Außenministerium in Jakarta. Der Vorsitzende der Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, las dabei den Text von Pancasila vor. Der Minister für Justiz und Menschenrechte, Yasona Lawli, las den Präsidialerlass Nummer 24 vom 2016 über die Festlegung vom 1. Juni als Nationalfeiertag im Rahmen des Pancasila-Gründungstages vor. Der Vorsitzende des Parlaments, Setia Novanto, las dabei die Präambel des Grundgesetzes UUD 1945 vor und der Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin leitete das Gebet bei dieser Zeremonie. Wie die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtete, waren einige Kabinettsminister, Leiter der Staatsinstanzen, Religionsführer, Kinder des ehemaligen Präsidenten Sukarnos und ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten sowie Familien der Nationskämpfer dabei anwesend. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist optimistisch, dass die Wirtschaft der Provinz Bengkulu sich besser in den kommenden Periode entwickeln werde, wenn die Zentral- und Provinzregierung sich auf den Aufbau zur Lösung der Konnektivitätsprobleme in dieser Provinz fokussiere. Dies sagte der Präsident Joko Widodo bei der Sitzung über Evaluierung der Realisierung der strategischen nationalen Projekte in der Provinz Bengkulu gestern in Jakarta. Der Präsident fokussierte sich dabei auf die hohe Ziffer der isolierten Dörfer in Bengkulu, etwa 48,7%. Dem Präsidenten zufolge werde die Konnektivitätserweiterung in der Provinz Bengkulu in der Lage sein, das Wirtschaftswachstumszentrum anzukurbeln und die Wirtschaft in den anderen Provinzen auf Sumatra zu fördern. Das Wirtschaftswachstum der Provinz Bengkulu ist im ersten Quartal 2017 um 5,21% angestiegen. Der Präsident hoffe aber, dass dieses Wirtschaftswachstum den direkten Effekt für die Reduzierung der Armutsziffer in dieser Provinz haben könnte. Die Armutsziffer betragen nun 17,03% von der gesamten Einwohnerzahl. Joko Widodo sagte dazu weiter, die Wirtschaftsaufbau in der Provinz Bengkulu solle sich auf die Bewältigung der Sozialkluft fokussieren. Das indonesische Außenministerium kann bisher den Tod eines indonesischen Staatsbürgers durch die Militäroperation in Marawi in den Philippinen noch nicht bestätigen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte vorgestern in Jakarta, das Außenministerium setze sich immer in Verbindung mit der philippinischen Autorität, um die Information darüber zu bestätigen. Bisher habe die philippinische Regierung Indonesien noch keine offizielle Information darüber gegeben. Man vermute, dass ein Indonesier gemeinsam mit anderen ausländischen Staatsbürgern durch die Militäroperation am 25. Mai in der Stadt Marawi getötet sei, erklärte die Außenministerin weiter. Sie fuhr fort, dass 16 Indonesier in zwei unterschiedlichen Orten seien. 10 davon seien in der Stadt Sultan Naga, Dimaporo in der Provinz Lanao del Norte und 6 Indonesier in der Stadt Marawi der Provinz Lanao del Sur. Laut Retno Marsudi bemühe sich die indonesische Regierung über das Generalkonsulat in Davao darum, diese 16 Indonesier zu repatrieren. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi setzte die Erhöhung des Handelswertes zwischen Indonesien und Luxemburg um 72% und die Erhöhung des Investitionswertes um 170% für die Periode 2015 bis 2016. Indonesien werde die Werbung für Investitionen Indonesian Investment Roadshow in Europa, einschließlich in Luxemburg, im Jahr 2018 durchführen. Geplant ist, dass Luxemburg eine Chefdelegation nach Indonesien in diesem Jahr entsenden werde, um die Wirtschaftskooperation beider Länder zu intensivieren. Dies sagte Retno Marsudi Gersen vor der Presse nach dem Treffen mit ihrem Amtskollegen aus Luxemburg, Jan Asselborn, in Jakarta. Beide Außenminister erörterten bei diesem Treffen das Kooperationspotenzial im Bankwesen und Satellitbereich sowie einige regionale Fragen. Dabei brachte Indonesien auch seine Besorgnis angesichts der negativen Kampagne und der Diskriminierung gegen der Palm Oil Indonesien zum Ausdruck. Retno Marsudi sagte dazu weiter, Indonesien hoffe, dass Luxemburg die Kandidatur Indonesien als Mitglied der finanziellen Aktioneinheit im Juni 2017 unterstützen könnte. Beide Länder werden auch einen Kooperationsvertrag im Luftfahrtbereich im September 2017 auf Bali unterzeichnen. Indonesien und Australien haben vereinbart, die Handelsbeziehungen durch die indonesisch-australische umfassende Wirtschaftszusammenarbeit IACPA intensivieren. Die erste Verhandlung von IACPA fand im September 2016 statt und die siebte Runde dieser Verhandlung ging am 26. Mai 2017 zu Ende. Der Generaldirektor für internationale Handelsverhandlungen, Imam Bambagio, sagte vor der Presse in Jakarta, dass bei der siebten Runde der Verhandlung Indonesien und Australien einige Übereinstimmungspunkte erreicht haben. Er ist optimistisch, dass der IACPA-Vertrag am Ende dieses Jahres fertiggestellt werden könne. Imam Bambagio sagte dazu weiter, die Verhandlung von IACPA habe ein Frühergebnis oder Early Outcomes ergeben. Das Frühergebnis kann implementiert werden, bevor die Vertragsunterzeichnung ratifiziert wird. Das Frühergebnis umfasst die Kooperation im Fachkräfteaustauschbereich und die Partnerschaft im Nahrungsverteidigungsbereich, vor allem im Fleisch- und Rindersektor, die Finanzdienstleistung, die Berufsbildung, Kleidung, die Essen-Innovation, das Schmuckdesign, den Medikaments- und Essensstandards und Kräuterprodukte. Imam Pambagio teilte mit, dass die achte Runde der Verhandlungen in Australien vom 31. Juli bis 4. August 2017 stattfinden werde. Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air ist bereit, aus Südkorea zum internationalen Flughafen Lombok in Westnusa Tenggara zu fliegen. Korean Air wird deren Charterflug 7-mal eröffnen. Dies sagte der Generalmanager des Lombok Internationalen Flughafens, Igusti Ngurah Ardita, in Mataram. Die Korean Air, die in Gonghangdong, Gangseo, die in Seoul ansässig ist, wird in Lombok am 29. Juli 2017 ankommen und bis zum Ende August 2017 in Lombok sein. Die staateigene Flughafenverwaltung Gesellschaft PT Angkasa Pura arbeitet mit der Provinzregierung West Nusa Tenggaras und dem Tourismusamt West Nusa Tenggaras zusammen, um die Ankunft der südkoreanischen Fluggesellschaft zu begrüßen. Des Weiteren sagte der Gouverneur der Provinz West Nusa Tenggara, Zainul Matsi, beim Treffen mit dem südkoreanischen Botschafter in Indonesien, Cho Tae-yong, dazu, dass der Charterflug aus Südkorea nach Lombok zum regulären Flug fortgesetzt werden könne. Das ist die Besucheranzahl der ausländischen Touristen erhöhen und das Investitionsklima erweitern kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, hören Sie nun das Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, um einen Urlaub in Joglosemar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema der Geburt der indonesischen Staatsideologie Pancasila. Die Pancasila wurde erstmals von dem späteren ersten Präsidenten Soekarno in seiner Rede am 1. Juni 1945 vor dem Untersuchungsausschuss zur Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens PPU-PKI aufgeworfen. Pancasila bedeutet 5 Prinzipien. Dies sind die 5 Grundsätze der nationalen Ideologie und Verfassung der Republik Indonesien, denen in dem Vielvölkerstaat eine identitätsbildende und homogenisierende Wirkung zugedacht ist. Wünschenswert, die Versen Archipel Indonesiens 1945 in einen Staat zu vereinen, verkündete der künftige Präsident Soekarno Pancasila als die philosophische Grundtheorie des neuen indonesischen Staates. Seine politische Philosophie war grundsätzlich eine Verschmelzung von Elementen des Monotheismus, des Nationalismus und des Sozialismus. Sukarno stellte konsequent fest, dass Pancasila eine Philosophie indonesischer Herkunft war, die er unter der Inspiration der indonesischen historischen philosophischen Traditionen entwickelte, darunter indigene indonesische, indische, Hindu, westchristliche und arabische islamische Traditionen. Ketuhanan war ursprünglich einheimisch, während Kemanusiaan aus dem hinduistischen Konzept von Tattvam Asi, dem islamischen Konzept der Fardu Kifayah und dem christlichen Konzept der Nachbarschaft gewonnen wurde. Sukarno erklärte weiter, dass Keadilan Sozial, i.e. soziale Gerechtigkeit, wurde aus dem japanischen Konzept von Ratu Adil abgeleitet. Der Just Leader, ein messianischer japanischer Herrscher, der das Volk von allen Arten von Unterdrückung befreien würde. Indonesien ist eine multikulturelle Nation, ein abwechslungsreiches Land aus ethnischen Gruppen mit verschiedenen Sprachen, Kultur, Religionen und Lebensart. Die Gründungsväter haben beschlossen, dass die staatliche Ideologie das gesamte Spektrum der indonesischen Gesellschaft umfassen und schützen sollte, indem der Konsens für das Gemeinwohl zu erreichen und Gerechtigkeit zu erreichen und zu erfüllen ist. Als Ergebnis wird Pancasila oft als eine Form Pluralismus und Moderation, ein Potpourri von verschiedenen Ideologien, reich von der sozialistischen, nationalistischen bis religiösen. Einige Kompromisse wurden bei der Bildung von Pancasila gemacht, um die ganzen Elemente der indonesischen Gesellschaft zu befriedigen. Zum Beispiel hat Indonesien trotz seiner überwältigenden muslimischen Bevölkerung keinen politischen Islam angenommen oder den Islam als seine offizielle Religion verkündet. Anders als der Islam, Indonesien erkennt auch andere Religionen, einschließlich Christentum oder Katholizismus und Protestantismus. Hinduismus und Buddhismus wären der Konfuzianismus später in den 2000er Jahren hinzugefügt wurde. Die Verabschiedung von Bahasa Indonesia anstelle von Javanese als die Landessprache, anders als ihr praktischer Wert, wurde auch zugeschrieben, um die Bevorzugung der Javanese zu vermeiden, die Mehrheit ist. Und die malaysische Sprache, die Basis von Bahasa Indonesien bildete, diente seit langem als Archipel Lingua Franca, also hat die Sprache eine einheitliche Kraft. Pancasila wird geglaubt, beeinflusst zu werden und hat einige Aspekte der Weltwerte und Ideologien, einschließlich Nationalismus, Menschlichkeit, Demokratie, Sozialismus und Religiosität geliehen. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 1. Juni 1945, dem Geburtstag der indonesischen Staatsideologie Pancasila. Die Pancasila wurde erstmals von dem ersten Präsidenten Sukarno in seiner Rede am 1. Juni 1945 vor dem Untersuchungsausschuss zur Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens, PPU-PKI, aufgeworfen. Der Ausschuss war von der japanischen Besatzungsmacht einberufen worden, um von den Führern der Unabhängigkeitsbewegung die mögliche Weltanschauung für die zu gründende Republik Indonesien zu entwerfen. Die fünf Prinzipien lauteten in der ursprünglichen Reihenfolge Nationalismus, Humanismus, Internationalismus, Beratung, soziale Wohlfahrt und Prinzip der all-einen göttlichen Herrschaft. Präsident Joko Widodo hat beschlossen, dass der 1. Juni ein Feiertag ist. Willkommen zu dem 1. Juni, dem Internationalen Kindertag. Die Einrichtung eines internationalen jährlich stattfindenden Kindertages wurde im Dezember 1948 in einer Resolution des in Budapest tagenden Zweiten Weltkongresses der Internationalen Demokratischen Frauenföderation IDFF vorgeschlagen. Auf der Ratstagung der IDFF im November 1945 in Moskau wurde dann der 1. Juni als Datum des Kindertags festgelegt. Der ebenfalls sozialistisch ausgerichtete Weltbund der demokratischen Jugend schloss sich dieser Idee im Januar 1950 an. Der erste internationale Tag des Kindes wurde noch im selben Jahr am 1. Juni begangen und etablierte sich gleichzeitig oder kurz darauf in vielen sozialistischen Ländern. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 1. Juni 2003, der ersten Teilflutung der Drei-Schluchten-Talsperre in China. Die Drei-Schluchten-Talsperre ist eine Stauanlage mit einem Wasserkraftwerk, einem Schiffshebewerk und eine Schleusenanlage im Yangtzekiang in China. Sie liegt im Ort Sanwuping, etwa 40 Kilometer flussaufwärts von Yichang in der Provinz Hubei. Das Wasserkraftwerk ist mit einer installierten Generatorleistung von 22,4 Gigawatt das größte der Erde, auch wenn es höhere und längere Talsperren und größere Stauseen gibt. Der durch die Staumauer entstandene Stausee erstreckt sich durch die berühmten drei Schluchten über mehr als 600 Kilometer bis nach Chongqing. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema das große Potenzial der indonesisch-deutschen Kooperation im Fischereibereich, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das Potenzial der Wirtschaftskooperation zwischen Indonesien und Deutschland, vor allem im Fischereisektor, ist groß. Der Direktor für internationale Beziehungen des Deutschen Industrie- und Handelskammer von Hamburg, Werner Dickmann, sagte dazu: Den Bedarf an Fisch und Fischereiprodukte für Konsum und Export in die deutschen Nachbarländer sei groß. Um den Bedarf zu decken, ist Deutschland sehr von den Produkten aus verschiedenen Fischproduzentenländern, einschließlich von Indonesien, abhängig. Nach der Meldung des indonesischen Außenministeriums brachte Werner Dickmann zum Ausdruck, dass als eines der Länder der Europäischen Union EU Deutschland die Wichtigkeit des Legalitätsaspekts der Fischereiprodukte betone. Deshalb beobachtet Deutschland die Fischereiverordnungen in Indonesien weiter, da Indonesien einer der größten Fischlieferanten auf der Welt ist. Demzufolge sei die Kooperation mit Indonesien sehr groß, vor allem um den bilateralen Handelswert zwischen beiden Ländern im Fischereisektor zu steigern. Des Weiteren sagte der Managerdirektor der Deutschen Fischereiindustrie-Assoziation, Matthias Keller, dazu: Deutschland sei das viertgrößte Industriezentrum zum Fischereiprozess in ganz Europa. Die Verbrauchrate der Fischereiprodukte in Deutschland war groß und 14 Kilogramm pro Kopf im Jahr 2013. Sagte dazu weiter, voraussichtlich werde es sich weiter erholen, da der Lebensstil der deutschen Gesellschaft sich geändert hat. Die Deutschen konsumieren nun lieber Fisch als Fleisch. Der Fisch- und Meeresfrüchteverbrauch ist von 1,11 Millionen Tonnen im Jahr 2013 auf 1,15 Millionen Tonnen im Jahr 2016 angestiegen. Dieser Trend hat gezeigt, dass Deutschland ein potenzieller Markt für Export der indonesischen Fischereiprodukte sei, fuhr Matthias Keller fort. Der Generalsekretär der indonesischen Thunfischassoziation ASTUIN, Hendra Sugandi, sagte dazu, dass das Potenzial der indonesischen Thunfischprodukte sehr groß sei. Besonders für Deutschland exportiert Indonesien dorthin den eingemachten Thunfisch. Die großen Herausforderungen zur Steigerung des Exportwertes der indonesischen Thunfischprodukte auf den deutschen Markt liegen im Nachhaltigkeitsfonds und die hohe Auferlegung der Importsteuer im EU-Gebiet, und zwar 14,5% für den frischen und gefrorenen Thunfisch und 24% für Konserven-Thunfisch. Des Weiteren sagte der Leiter der Indonesischen Unternehmerassoziation für Verarbeitung und Verkauf der Fischereiprodukte AVFUNI Budi Wibowo, dass die Kapazität des indonesischen Aquakultursektors erst 37% vom vorhandenen Potenzial betrage. Das Investitionspotenzial von der Fischereikooperation liegt im Infrastrukturbau angesichts des nationalen Fischereiproduktsprozesses, vor allem die Kuhlager für Fischereiprodukte. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Estima Indonesian, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Nord-Sumatra zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Maritime hat immer noch eine Anziehungskraft für Touristen, die Indonesien besuchen. Als Inselstaat hat Indonesien natürlich viele maritime Touristenziele, die sich in verschiedenen Gegenden befinden. Eines davon liegt in der Stadt Gunung Sitoli, auf der Insel Nias, der Provinz Nord Sumatra. Gunung Sitoli ist die älteste und größte Stadt in der Inselgruppe Nias. Das schöne Kunstpanorama, das Traditionhaus von Nias und historische Überbleibsel in Form von Megalithen in jedem Amtsbezirk haben eine eigene Anziehungskraft für die Touristen. Diese Stadt bietet ebenso auch schöne Küsten. Es gibt dort 9 Küsten, die von vielen Touristen besucht werden. Nusa Lima, Malaga, Marina, Simanaire, Lawamaru, Bunda, Muara Indah, Carlita und Hoya. Dieses Mal werden wir Ihnen Hoya vorstellen. Thank you. Liebe Hörer, die Hoya Küste liegt im Amtsbezirk Nordgunung Sitoli, 15 Kilometer nördlich des Stadtzentrums entfernt. Sie können sie von der Hauptstadt Gunung Sitoli aus in etwa 25 Minuten mit einem Auto oder Motorrad erreichen. Um Sitoli zu erreichen, können Sie von Medan mit der Fähre etwa 8 bis 9 Stunden über die Route Sibolga Gunung Sitoli fahren. Jeden Tag fährt diese Fähre in der Route Tanjung Priok Padang Gunung Sitoli fahren. Sie können ebenso von Medan mit dem Flugzeug zum Flughafen Kuala Namu Binaka Gunung Sitoli fliegen. Diese Flugroute wird von den Fluggesellschaften Garuda Indonesia und Wings Air angeboten. Liebe Hörer, die Küste Hoya hat eine Küstenlinie mit der Länge von 1500 Metern. An der Küste können Sie hunderte von Kieferbäumen oder auf Indonesisch Pohon Pinus finden. Sie können natürlich unter diesen Bäumen sitzen. Diese Küste bietet den Besuchern klares Wasser an, sodass Sie den Meeresboden in 8 Meter Tiefe sehen können. Die Unterseewasserlandschaft ist sehr schön, da es dort farbige Korallenriffe gibt. Dort können Sie auch schwimmen und mit feinem Sand spielen. An der Küste Hoya können Sie ebenso die Schönheit des Sonnenaufgangs genießen. Bitte kommen Sie dorthin beim Tagesanbruch, damit Sie diesen erleben können. Diese Küste ist mit Einrichtungen wie unter anderem Imbissen ausgestattet. In diesen können Sie verschiedene Meeresfruchtgerichte essen. Es gibt dort keine Gasthäuser, falls Sie übernachten wollen, aber Sie können in der Stadt Gunung Sitoli übernachten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Hoya Küste. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Wissenschaft und Technologie, Flora und Fauna, Entdeckungen und Tradition berichten. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestream in www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer, heute, den 1. Juni, feiert die Indonesische Nation den Gründungstag der Staatsideologie Pancasila. Im letzten Jahr hat der indonesische Präsident Joko Widodo den Präsidialerlass Nummer 24 vom 2016 erlassen. Nach dem Präsidialerlass hat der Präsident das Datum von 1. Juni als der Gründungstag von Pancasila gefeiert wird und als Nationalfeiertag jedes Jahr festgelegt. Im heutigen Programm des UNDAS informieren wir Sie über das Programm Pekan Pancasila oder in Deutsch übersetzt Pancasila Woche mit dem Thema Ich bin Indonesier, ich bin Pancasila Anhänger. Liebe Zuhörer, ein Jahr nach der Herausgabe des Präsidialerlasses Nummer 24 vom 2016 veranstaltet die indonesische Regierung einige Programme mit dem Namen Pekan Pancasila oder in Deutsch übersetzt Pancasila Woche im Rahmen des Gründungstages der Staatsideologie Pancasila. Das Programm wird zum ersten Mal durchgeführt und findet vom 29. Mai bis 4. Juni 2017 statt. Das Programm dient dazu, die Prinzipien von Pancasila wieder vorzustellen und sie zu stärken, sowie das Interesse der Jugendlichen an Pancasila zu erwecken. Es bleibt zu hoffen, alle Komponenten der Nation die Pancasila-Prinzipien ins Leben des Indonesian Staates und Volkes implementieren könnten. Liebe Zuhörer, die Regierung arbeitet mit verschiedenen Seiten zusammen, um die Kampagne des Programms durchzuführen. Die Kooperation während der Veranstaltung des Programms Pekan Pancasila wird durch die Anzeigensendung in Fernsehen und Kinos und das Talkshow und Musikprogramm in Radiostationen sowie die Kampagne mit dem Netz der sozialen Medien durchgeführt. Die Gesellschaft kann die Rolle spielen, um die Kampagne des Programms zu maximalisieren. Der Höhepunkt des Programms Pekan Pancasila findet am 1. Juni 2017 vor dem Pancasila-Gebäude im Indonesian Außenministerium statt. Die rot-weiße Fahne wird bei der Zeremonie geheißen. Der Präsident Joko Widodo leitet die Zeremonie. Der Staatssekretär Pratikno hat auch ein Rundschreiben für Leiter der Staatsinstanzen, Minister, Oberbefehlshaber, der Streitkräfte TNI, Leiter der Polizei Polri, Generalstaatsanwalt, Gouverneur der Zentralbank Bank Indonesia, Leiter der nicht-ministeriellen Instanzen, Gouverneur, Bürgermeister, Leiter des staatseigenen und provinziellen Betriebs und Leiter der Indonesian Vertretung im Ausland erlassen, um die Zeremonie in ihrem Ort zu veranstalten. Liebe Zuhörer, nach der Historie basierte die Gründung der Staatsideologie Pancasila auf dem Titel der Rede von Soekarno. Der ehemalige Präsident Soekarno hielt die Rede am 1. Juni 1945 bei der Sitzung des Prüfungsrates für die Vorbereitung der Indonesischen Unabhängigkeit PPUBKI. In seiner Rede wurde das Konzept und Anfangsformulierung zum ersten Mal als das unabhängige indonesische Staatsgrundlage von Soekarno geäußert. Um diese Zeit hatte Soekarno als der Präsident noch nicht inne. Anfangs hielt Soekarno die Rede ohne Titel. Dann äußerte der ehemalige Leiter von PPUBKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, die Pancasila-Gründung für die Rede in seiner Anleitung des Buches über die Rede von Soekarno. Das Buch wurde von PPUBKI im Jahr 1974 herausgegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Nations in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu gleichem Programm morgen. Auf Wiederhören. Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien. Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, um einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017. Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen indonesische Lieder vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die populäre Sängerin Betaria Sonata in den 90er Jahren vor. Diese Sängerin ist bei den indonesischen Gesellschaften beliebt, als sie das Lied mit dem Titel Kau tercipta untukku oder auf Deutsch Do it for me, erschaff, sang. Dieses Lied wurde vom Indonesian Komponisten Rinto Harahap komponiert. Betaria ist auch als Schauspielerin bekannt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Kau tercipta untukku. Gute Unterhaltung.
Jangan
Die Menschen wurden von Gott immer in Paaren erschaffen. Das ist eine Lyrik in dem Lied Gott erzählte untukku. Das ist eine Lyrik in dem Lied Hati yang terluka. Liebe Zuhörer, gute Unterhaltung.
Membagi cinta.
Liebe Zuhörer, Petaria Sonata wird nun ein weiteres Lied mit dem Titel Hati yang terluka oder auf Deutsch übersetzt das verletzte Herz singen. Es handelt die erwartete Trennung, die das Herz verletzt. Man kann es nie vergessen. Hören Sie nun dieses Lied Hati yang luka von Petaria Sonata. Viel Spaß beim Zuhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.